Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Glücklicherweise ist er uns in den letzten Tagen im Kampf gegen die Schadsoftware Emotit ein großer Erfolg gelungen. In der Ukraine konnte ein Tatverdächtiger von Spezialeinheiten in seiner Wohnung festgenommen werden, während er dort am Rechner saß.
Bundesinnenminister Horst Seehofer war sichtlich stolz, als er diesen Fahndungserfolg am Donnerstag im Deutschen Bundestag bekannt geben konnte. Am Dienstag wurden während eines international organisierten Polizeieinsatzes weltweit mehrere hundert Server beschlagnahmt, die als Infrastruktur für die Emotit-Schadsoftware genutzt worden waren. Ist Emotit jetzt tatsächlich Geschichte, wie vielerorts berichtet wurde? Ist die Gefahr vorbei, Peter Welchering?
Nein, das kann man so nicht sagen. Den Strafverfolgungsbehörden aus 8 Ländern ist hier zwar ein wesentlicher Schlag gegen die Emotit- oder Emotet-Infrastruktur gelungen, keine Frage, aber wie viel von dieser Emotet-Infrastruktur tatsächlich zerschlagen wurde, wie schnell Control- und Command-Server wieder aufgebaut werden können, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass die Schadsoftware noch auf vielen Rechnern ist. Auf einigen Rechnern ist sie sogar noch aktiv und diese Rechner müssen bereinigt werden. Innenminister Horst Seehofer ist daher aus gutem Grund in der Bewertung in seiner Rede im Bundestag zurückhaltender gewesen als BKA-Chef Holger Münch. Der hat das ja in seinen Ausführungen dann auch in den Pressemitteilungen und Presseverlautbarungen sehr gefeiert. Und für diese Zurückhaltung von Seehofer gibt es auch gute Gründe. Denn es muss zunächst mal sehr genau hingeschaut werden, ob und wo Schadsoftware wie Emotet, die ja zunächst mal reine Zugangssoftware ist und es erlaubt, dass andere Software nachgeladen wird, wo solche Software wieder auftaucht. Denn die Hintermänner der Gruppe, die sind ja nach wie vor auf freiem Fuß. Verhaftet wurden in der Ukraine am Dienstagabend Mitarbeiter, die Kommandoserver betreut haben und mutmaßlich Lösegeld nach Erpressung mit Ransomware kassierten. Deshalb haben die Ermittler vor Ort auch einiges an Gold und Geld übrigens gefunden. Bezahlt wurde also nach Emotet-Angriffen offenbar nicht nur in Bitcoin. Und das ist ein beachtlicher Fahndungserfolg der Sicherheitsbehörden, auch das rauszukriegen. Aber der darf uns eben nicht in falsche Sicherheit wiegen.
Ja, diese Ermittlungsarbeit, die zur Zerschlagung zumindest eines Teils der Emotet-Infrastruktur geführt hat, die zeichnen wir jetzt noch einmal nach.
Ausgangspunkt der Ermittler waren Emotet-Server in Deutschland. Diese verwalteten Opfersysteme angegriffener Universitäten, Behörden und Unternehmen. Nachdem Emotet den Zugang zu den Systemen hergestellt und stabilisiert hatte, wurden Verschlüsselungstrojaner von anderen Servern des Emotet-Netzwerks angefordert. Darunter auch von Servern, die in der Ukraine standen und für die Kundenpflege zuständig waren. Sprich, auf diesen Servern wurden die Schlüssel verwaltet, die den Kunden nach Zahlung eines Lösegeldes zugeschickt werden sollten, damit sie ihre Daten wieder entschlüsseln konnten. Als die IP-Adressen ausgewertet waren, verschafften sich die Ermittler Zugang zu den ukrainischen Servern und sicherten sich dort Administratorenrechte. Die Ermittlungsarbeiten waren aufwendig und dauerten länger als 2 Jahre. BKA-Chef Holger Münch schildert das so.
Seit August 2018 führt das Bundeskriminalamt unter Sachleitung der ZIT Ermittlungen gegen die Betreiber der Schadsoftware Emotet und des Emotet-Botnetzes wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Computerbetruges und anderer Straftaten. Seither haben wir umfangreiche und erfolgreiche Ermittlungen zur Aufklärung der Emotet-Infrastruktur und zur Ermittlung des Serveradministrators der Gruppierung durchgeführt. Der nun durchgeführte Takedown ist in enger Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden aus den Niederlanden, der Ukraine, Litauen, Frankreich sowie England, Kanada und den USA gelungen.
Ermittler aus 8 Staaten, das ist schon ein außergewöhnlicher Ermittlungsaufwand. Allerdings müssen sich die Strafverfolgungsbehörden fragen lassen, warum dieser gezielte Einsatz erst so spät erfolgte. Emotet treibt seit 2014 sein Unwesen. Die Strafverfolgungsbehörden ermittelten immer mal wieder. Die Gefährlichkeit von Emotet aber haben sie zu lange unterschätzt. 2014 gab es eine erste Ermittlungswelle, als über Emotet der Banking-Trojaner Trickbot auf viele Rechner von Privatanwendern nachgeladen worden war und dafür sorgte, dass von deren Konten Geld über Scheinkonten auf den gut getarnten Konten der Emotet-Gruppe landete. Die damaligen Ermittlungen verliefen im Sand. Ab 2016 gingen einige Sicherheitsbehörden in Europa davon aus, dass die Gruppe ihre Tätigkeit nach und nach einstellen würde. Dabei verlagerten die Online-Kriminellen nur ihre Geschäfte und entwickelten ein neues Businessmodell. Statt mehr oder weniger aufwendig mit Banking-Trojanern Geld zu stehlen, verlagerten sie sich auf das viel ertragreichere Geschäft mit Erpressung.
Die Schadsoftware Emotet ist eine der gefährlichsten weltweit und seit mindestens 2014 aktiv. Nach erfolgter Infektion lädt die Software weitere Arten von Schadsoftware nach. In Deutschland insbesondere die Varianten Trickbot, Quackbot und Riot. Diese dienen dazu, Daten auszuspähen, Online-Banking zu manipulieren oder die Systeme zu verschlüsseln, um deren Nutzer anschließend zu erpressen.
Die Online-Kriminellen schickten ihren Kunden Verschlüsselungstrojaner auf die PCs und in die Computernetzwerke und verlangten deftige Lösegelder für den Schlüssel, mit dem die Daten wieder entschlüsselt wurden. In der Regel handelte es sich dabei um siebenstellige Beträge pro Fall. Die Dunkelziffer, insbesondere bei betroffenen Unternehmen, war hoch. Daneben betrieben die Emotet-Kriminellen noch ein weiteres einträgliches Geschäft. Sie vermieteten Hintertüren samt Spionagesoftware an andere Kriminelle und Nachrichtendienste, damit die darüber Computernetzwerke infiltrieren konnten.
Ein gefährliches Spiel also. Und hinter der Emotet-Gruppe wurde ja auch der russische Auslandsnachrichtendienst vermutet. Haben die Fahndungserfolge in dieser Woche irgendwelche Indizien dafür zutage gebracht, Peter?
Die Behauptung, dass Russland hinter der Emotet-Gruppe steckt, die ist ja vor allen Dingen von amerikanischen Politikern immer wieder geäußert worden. Also mir ist nicht bekannt, dass diese Vermutung durch die Fahndungsarbeit in der Ukraine bestätigt worden wäre. Und ich gehe mal davon aus, dass amerikanische Politiker solche Indizien sehr schnell veröffentlicht hätten. Dass auch Online-Kriminelle mit russischem Pass an der Emotet-Gruppe beteiligt sind, das halte ich für nicht ausgeschlossen. Und dass die Emotet-Gruppe ihre Malware-as-a-Service auch im Auftrag von Nachrichtendiensten eingesetzt hat, dafür gibt es ebenfalls auch einige Indizien. Aber daraus kann man eben nicht folgern, dass ein russischer Geheimdienst dahinter stecke. Man kann lediglich daraus folgern, dass es sich hier eben um eine Gruppe international gut organisierter Kriminalität handelt, die eben auch verschiedene Nachrichtendienste als Auftraggeber hatte.
Im Jahr 2019 hatte Emotet ja gleich in mehreren Stadtverwaltungen, Universitäten, Unternehmen zugeschlagen. Wie brachte denn die forensische Analyse dieser Angriffe die Ermittler auf die neuen Spuren?
Ja, die Fahnder erkannten, Emotet arbeitet mit einer neuen Angriffsmethode. Bisher, also bis zu diesem Zeitpunkt, hatten die Emotet-Angreifer ihren Opfern eine Mail mit angehängtem Dokument geschickt und dieses Dokument war eben trojanisiert. Damit die Schadsoftware dann auf den Rechner des Opfers gelangen konnte, musste der Anhang heruntergeladen, geöffnet und freigeschaltet werden. Denn Emotet arbeitete hier mit Makros, deren Ausführungen das Opfer erst gestatten musste. Und immer mehr Anhänger waren aber in der Zeit dann in Sicherheitsfragen bezüglich der Mail-Anhänge sensibilisiert und luden die angehängten Dokumente dann entweder gar nicht herunter oder deaktivierten zuvor aus Sicherheitsgründen sämtliche Makros. Und das hatte tatsächlich im Laufe des Jahres 2019 dazu geführt, dass Emotet-Infektionen rückläufig waren. Deshalb erweiterten die Angreifer ihr Arsenal und schickten zunehmend neben Mail mit trojanisierten Anhängen auch Mails mit Links, auf die das Opfer klicken sollte. Und diese Mails, die waren ganz gut gemacht. Also bei einer Mail etwa, da hatten die Opfer den Eindruck, als hätten sie von ihrer IT-Abteilung eine Mail bekommen. Und die informierte sie über eine gerade entdeckte Sicherheitslücke. Und die Mitarbeiter wurden aufgefordert, auf den Link zu klicken, damit die Schwachstelle eben geschlossen werden könne. Und wer das machte, ja, der hatte eine Ladesoftware auf dem Rechner, die weitere Schadsoftware nachlud. Und das machten sich die Ermittler zunutze und analysierten das Nachladeverhalten über die Links genauer. Und so kamen sie dann an die Internetprotokolladressen zunächst der Nachladeserver in Deutschland, dann aber auch der Kontrollserver in der Ukraine.
Peter, Module fürs Ausspähen erst infizierter Netze, die Emotet-Gruppe verwendet hat, die sollen aus Beständen der National Security Agency NSA kommen. Spricht das nicht doch für einen Geheimdienst hinter dieser Emotet-Gruppe?
Nein, nicht unbedingt, denn wir wissen ja aus verschiedenen Forschungen, dass Software, insbesondere Spionagesoftware, der Nachrichtendienste, aber auch anderer Sicherheitsbehörden, so nach 2 bis 3 Jahren in der Regel, nach 2 bis 3 Jahren Anwendung auch bei der organisierten Kriminalität landet. Und das dürfte auch in diesem Fall der naheliegende Schluss sein. Ich erwarte allerdings nicht, dass die weitere forensische Analyse der jetzt beschlagnahmten Kontrollserver der Emotet-Gruppe Aufschluss darüber gibt, wie denn die Emotet-Gruppe an Softwarewerkzeuge aus dem nachrichtendienstlichen Bereich gekommen ist.
Der Polizeischlag gegen das Emotet-Netzwerk. Diese Woche, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.